DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute mit folgenden Themen. Wie entsteht Leben? Forscher suchen nach dem Rezept. Künstliche Gebärmutter, eine mögliche Hilfe für Frühchen? Ohne Tabu und für jeden sichtbar, Schwangerschaft und Geburt online. Und die furchtbaren Folgen von Beschneidung und wie Frauen in Kenia geholfen wird. Der Ursprung des Lebens, das ist eines der größten Rätsel der Menschheit. Ist Leben vielleicht nur ein chemischer Vorgang? Und wenn ja, wie ist es dann entstanden, das Leben? Aus welchen Zutaten? Wissenschaftler versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Phosphor sind offenbar einige der Ingredienzien für die sogenannte Ursuppe. Lisa Weiß hat mehr zum Ursprung des Lebens rein wissenschaftlich betrachtet.
Blitze können Leben bringen. Davon ging der Chemiker Stanley Miller aus. In seinem legendären Ursuppenexperiment hat er vor gut 60 Jahren gezeigt, die Energie von Blitzeinschlägen reicht aus, um Aminosäuren entstehen zu lassen, Vorstufen des Lebens. Die Wissenschaftler rund um Martin Ferus von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften sind jetzt einen Schritt weiter gegangen. Sie haben einen starken Asteroideneinschlag simuliert. Ihre Hoffnung? Mehr Energie bedeutet auch mehr Leben. Dafür haben sie verschiedene Uratmosphären im Labor nachgebaut, sagt Studienautor Svatopluk Civic. Ganz ähnlich wie Damas Miller.
Wir haben diese berühmte Mischung aus Ammoniak, Methan, Kohlenstoffmonoxid und Wasser ausprobiert, haben sie mit einem Hochleistungslaser bestrahlt und dann haben wir das mit sehr sensiblen analytischen Methoden, mit Hilfe der Gaschromatographie untersucht und wir haben diese Nukleinbasen gefunden.
Nukleinbasen sind neben Zucker und Phosphat die Bausteine der Ribonukleinsäure, nach ihrer englischen Bezeichnung abgekürzt RNA. Sie ist ein Molekül, das biologische Information speichert, eine Art kleiner Schwester der DNA, die unser Erbgut speichert. Die RNA ist also sozusagen eine Zutat für das Kochrezept des Lebens. Damit Leben entstehen kann, sind als weitere Zutaten für das Rezept auch Aminosäuren wichtig. Sie sind die Bausteine von Proteinen, also Eiweißen, die im Organismus zum Beispiel den Stoffwechsel steuern oder Nervenimpulse übertragen. Ohne DNA und Proteine kein Leben, ohne RNA und Aminosäuren keine DNA und keine Proteine. Aber in diesem Experiment haben die tschechischen Forscher nicht alle Bausteine des Lebens, nicht alle Zutaten des Kochrezepts gefunden. Das gibt auch Svatopluk Civic zu.
Momentan haben wir Nukleinbasen, wir haben Aminosäuren, wir haben Zucker. Und jetzt müssen wir uns ums Phosphat kümmern und Nukleinsäuren synthetisieren. Dann hätten wir verstanden, wie RNA entsteht.
Dieter Braun, Biophysiker von der LMU München, schätzt die Experimente der Tschechen, die von manchen Medien als Durchbruch gefeiert wurden, etwas anders ein. Braun erforscht seit Jahren den Ursprung des Lebens. Er sagt, das große Rätsel ist der Übergang zwischen Chemie und Biologie. Also konkret, wie verbinden sich die einzelnen Bausteine der RNA? Wie entsteht wirklich Leben?
In der Studie haben sie die einzelnen Basen gefunden. Was lange bekannt ist und schon seit 30, 40 Jahren untersucht ist, dass die Basen sich nicht spontan mit dem Zucker und dem Phosphat vereinigen. Das ist eine Sackgasse. Das heißt, es ist schön, dass man findet, man kann diese Zuckermoleküle machen, aber man weiß dann nicht, wie es weitergeht Richtung RNA und Biologie.
Vielversprechender ist für ihn, wenn sich Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen zusammentun, versuchen, gemeinsam die Anfangsbedingungen der Erde nachzubauen und dann gemeinsam forschen, so wie in München.
Da sind wir ein Teil von einem interdisziplinären Team, wo die Chemiker überlegen, wie können wir die Moleküle machen, wo die Biologen sagen, was ist wichtig aus der Evolution, wo die Geologen sagen, das ist das, was wir an Gestein hatten, wo die Astronomen sagen, das ist von oben runtergeregnet und wo wir probieren, alles zusammen zu einer Brücke zu formen, dass wir im Labor nachweisen können, so hätte es passieren können.
Weltweit haben Wissenschaftler in den letzten 10 Jahren sehr große Fortschritte erzielt. Die Techniken und das Grundverständnis für den komplexen Prozess sind da. Es fehlt nur der letzte Schritt, sagt Braun. Er glaubt, wenn die Forschung entsprechend gefördert wird, dann können vielleicht in 10, 20 Jahren Wissenschaftler weltweit stolz sagen, Das Rätsel des Lebens ist gelöst.
Mittlerweile ist in der Medizin ungeheuer viel möglich. So überleben heute dank intensiver Forschung und entsprechenden Einrichtungen die meisten Frühchen. Viele von ihnen kommen nach der Geburt erst einmal in einen Brutkasten, in eine ziemlich sterile Umgebung. Forscher arbeiten jetzt daran, eine künstliche Gebärmutter zu entwickeln, in der könnten Frühchen dann unter anderen Bedingungen heranwachsen. Bis das möglich ist, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Thomas Kempe berichtet.
Sie sehen wie überdimensionierte Gefrierbeutel aus, mit Schläuchen und Kabeln dran. Biobags nennen die US-Forscher um Alan Flake von der Kinderklinik in Philadelphia diese milchig-transparenten Kunststofftaschen. In den Beuteln zeichnen sich eindeutig erkennbar Körper ab. Kleine Köpfe, dünne Beinchen, frühgeborene Lämmer, die so in speziellen Plastik eingehüllt quasi wie im Mutterleib heranreifen sollen.
Wir haben ein System entwickelt, das einer Gebärmutter möglichst ähnlich sein soll und auch die Funktion der Plazenta übernimmt.
Das System, das Alan Flake und seine Kollegen entwickelt haben, soll die Bedingungen in der Gebärmutter bestmöglich nachahmen. Die Frühchen im Experiment blieben 21 bis 28 Tage in der künstlichen Umgebung. Insgesamt wurde das System mit 8 Lämmern getestet, alle per Kaiserschnitt frühzeitig geboren. Die Forscher schlossen die Nabelschnur der Lämmer dann schnellstmöglich an eine künstliche Plazenta an. Das Herz der Lämmer pumpte das Blut selbstständig über die Nabelschnur nach außen zu dieser Maschine, um die Sauerstoffversorgung der Frühchen sicherzustellen, erklärt Christoph Bührer. Er ist der Direktor der Klinik für Neugeborenenmedizin am Uniklinikum Charité in Berlin. Er war nicht an der Studie beteiligt.
Das ist eine technische Herausforderung. Das Besondere bei dieser Herz-Lungen-Maschine den amerikanischen Versuchen ist, dass es sich streng genommen nur um eine Lungenmaschine handelt. Das heißt, das Herz des Lammes hat selber die Arbeit übernommen, das Blut in diese künstliche Plazenta zu schicken. Aber ansonsten ist es praktisch eine künstliche Lungenmaschine.
Die tauscht Sauerstoff und Kohlendioxid aus, bevor das Blut zum Fötus zurückfließt. Die Sauerstoffversorgung ist auch bei menschlichen Frühchen ein kritischer Punkt. Als untere Grenze der medizinischen Möglichkeiten gilt hier derzeit die 23. Schwangerschaftswoche. Das Geburtsgewicht beträgt dann weniger als 500 Gramm. Die unreife Lunge arbeitet noch nicht richtig an der Luft. Darum, so die US-Forscher, könnte es eben von Vorteil sein, Frühgeborene in diesem kritischen Stadium in einem fruchtblasenähnlichen Umfeld zu belassen. Die Biobags mit den Lämmern wurden mit künstlich erzeugtem Fruchtwasser gefüllt, das beständig ausgetauscht wurde. Und ihr System arbeitete im Test erfolgreich, resümiert Adam Flake. Die Lämmchen entwickelten sich in der künstlichen Umgebung nahezu normal, die Lungenfunktion und auch die Pumpleistung des Herzens zum Beispiel.
Wir wollten herausfinden, ob das System 21 bis 28 Tage Unterstützung gewährleisten kann. Danach haben wir die Lämmer befreit und ihre Lungenfunktion geprüft. Und dann, als wir alles in Erfahrung gebracht haben, was für uns wichtig war, haben wir die meisten Tiere eingeschläfert.
Die grundsätzliche technische Funktionsfähigkeit der künstlichen Gebärmutter ist damit schon erwiesen, bestätigt auch Christoph Bührer. Aber über einen langfristigen Erfolg der Methode lässt sich bisher eigentlich nichts sagen, meint er.
Es gibt von diesen vielen Lämmern, die wir da auf diese Weise behandelt haben, überhaupt nur ein langzeitüberlebendes Lamm, von dem man das ein Jahr alt geworden ist.
Und ob auch die anderen Lammfrühchen nach der Zeit im Plastikbeutel überlebt hätten und wie ihre Entwicklung gelaufen wäre, ist fraglich. Die US-Forscher haben aber ein klares Ziel. Sie wollen langfristig menschlichen Frühchen helfen, die in der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen.
Wir wollen extreme Frühchen unterstützen. Das ist das Hauptziel. Es könnte aber auch andere Anwendungen geben, beispielsweise um Frühchen an die Umwelt zu gewöhnen.
Dass es, bis es soweit ist, auch etliche ethische Fragen zu klären gilt, ist den Wissenschaftlern bewusst. Grundsätzlich sind sie aber der Meinung, dass sich ihr System nur technisch vom bisherigen Umgang mit extremen Frühchen unterscheidet.
Ich will nicht, dass man sich vorstellt, da würden dann Föten in Plastiktüten an der Wand hängen. So wird die Anwendung beim Menschen nicht aussehen, sondern eher wie ein Brutkasten. Es wird eine Abdeckung geben und das Innere wird abgedunkelt. Und vermutlich gibt es auch Kameras, damit die Eltern ihr Kind sehen können.
Der entscheidende Unterschied zu einem herkömmlichen Brutkasten mit maschineller Beatmung ist die Flüssigkeit, in der die Frühchen in der künstlichen Gebärmutter liegen. Diese soll die Föten auch gegen schädliche Umwelteinflüsse abschirmen helfen. Wie die Flüssigkeit für menschliche Frühchen beschaffen sein müsste, ist dabei aber noch unklar. Zur Anwendung am Menschen ist es nach den ersten Experimenten mit Lämmern auf jeden Fall noch ein weiter Weg.
Was Sie da gemacht haben, das ist hochgradig experimentell. Wo das mal hinführen wird in 30 Jahren, das vermag keiner zu sagen. Zurzeit sehe ich da überhaupt keine Indikation.
Es wird also noch Jahre dauern, bis die künstliche Gebärmutter soweit ist, um menschliche Föten in ihr großzuziehen.
Der Wunsch aller werdenden Mütter ist ja wohl eine ganz normale, unproblematische Geburt. Aber muss ich dieses wirklich sehr intime und persönliche Ereignis mit der ganzen Welt teilen, auf YouTube und auf Instagram? Ohne jegliche Tabus? Die Antwort lautet offenbar ja. Eine junge Schwedin hat keine Probleme damit und viele Neugierige sind dabei, wenn es darum geht, eine Geburt live zu erleben. Ganz bequem zu Hause im Internet. Einzelheiten dazu von Carsten Schmiester.
Margot Dietz ist 26 und lebt in Stockholm. Beruf Lifestyle-Bloggerin. Bei jungen Schweden ist sie bekannt, aber in der Szene ist sie kein Superstar. Dafür macht sie zu wenig auf Hochglanz oder Highlife. Sie ist mehr so der Typ Freundin. Eine, die witzig über ihr Leben und ihre Beziehung redet und schreibt, die Tipps gibt, ohne immer gleich Trends zu setzen und die ansonsten ihr Leben online protokolliert. Natürlich auch die Schwangerschaft. Erste Szene in der ziemlich spontan entstandenen Internet-Doku. Im Laden um die Ecke, da platzt plötzlich die Fruchtblase. Anruf beim Freund, ab nach Hause und dann ins Krankenhaus. Hunderttausende haben sich den knapp 20-minütigen Film inzwischen online angeschaut, bei YouTube oder Instagram. Eine Premiere, und zwar eine gelungene. Wir sind ganz nah bei Margot, bei ihrem Freund und der Hebamme, sehen sie Sauerstoff atmen, sich immer wieder entspannen und dann passiert's. Die Kamera hält voll drauf. Allerdings ist der intimste Teil des Bildes verschwommen. Margot in der Hocke, vor ihr die Hebamme und im Hintergrund läuft leise Musik von Ed Sheeran. Okay, die Szene ist trotzdem nichts für schwache Nerven, schon sehr direkt. Auch ein Tabubruch, aber kein Schocker. Genauso hatte Margot Dietz es gewollt, sagte sie jetzt im Stockholmer Stadtradio PFM. Meine Follower hatten mich ja gebeten, bei der Geburt dabei sein zu dürfen, seit ich erzählt hatte, dass ich schwanger bin. Da habe ich gedacht, warum eigentlich nicht, wenn sich die Möglichkeit zum Filmen ergibt? Und dieser Film ist hier sofort zum Online-Hit geworden, auch weil er genau zur richtigen Zeit kommt. Seit Monaten wird in den Medien kritisch über das Mama-Sein und Werden berichtet. Über Entbindungsstationen, die entweder nicht gut sind oder ganz geschlossen werden. Als Folge dann über Notgeburten in Autos oder darüber, dass Mütter nach der Geburt vom staatlichen schwedischen Gesundheitssystem nicht ordentlich betreut werden, dass sie teils bleibende Schäden davontragen. Das Ergebnis war und ist eine Stimmung, die junge Frauen schon mal zweifeln lässt. Und genau dagegen wollte Margot etwas machen. Ich finde es wichtig, das Gute einer Geburt zu zeigen. Sonst wird immer nur von Schmerzen und Schwierigkeiten geredet. Ich hoffe, ich kann alle dazu ermutigen, selbst Kinder zu kriegen und keine Angst zu haben. Eine Geburt kann man meistern. Alle Frauen schaffen das. Das erklärt, warum der Tabubruch hier nicht als Skandal gesehen wird. Im Gegenteil. Man versteht das Ganze als ehrliche Ermutigung, als ein Film, der Schmerzen zeigt, aber auch, wie eine junge Frau damit fertig wird. Und am Ende, wie sie den kleinen Arnold Pablo Henry im Arm hat, ein niedliches Bild und eine Mama, die glücklich ist. Sicher auch, weil, wie sie sagt, 99% aller Reaktionen, die sie bisher auf den Film bekommen hat, einfach nur positiv waren.
Noch immer werden viele Frauen in Afrika durch Beschneidung furchtbar verstümmelt. Ihnen wird auf brutale Weise die Klitoris entfernt. Das bedeutet unter anderem unglaubliche Schmerzen, kein Sexualleben und auch große Scham. In Kenia wird diesen Frauen jetzt von Chirurgen geholfen, sodass sie ein einigermaßen normales Leben führen können. Linda Staude war vor Ort.
Das Wartezimmer im Karen Hospital ist brechend voll. Einige Frauen unterhalten sich leise, aber die meisten starren angespannt vor sich hin, den Blick gesenkt. Alle sind Opfer der weiblichen Genitalverstümmelung oder FGM. Die blutige, schmerzhafte und traumatische Prozedur ist in Kenia zwar schon seit 2011 verboten, bei vielen Volksgruppen aber immer noch Tradition. Dir wird von deinen Eltern nur gesagt, du musst das durchmachen. Du tust es, weil jeder in deiner Familie es auch gemacht hat. In meiner Familie haben es alle meine Tanten durchgemacht, meine Cousinen schon nicht mehr. Aber meine Mutter hat entschieden, es bei mir machen zu lassen. Laura war 16, als ihr mit einer Schere die Klitoris abgeschnitten wurde. Ihren wirklichen Namen will die junge Frau nicht sagen, aus Scham. Sie hofft, wie all die anderen im Wartezimmer, dass die Ärzte die Verstümmelung rückgängig machen können. Die Klitoris ist 11 cm lang. Nach der afrikanischen Tradition wird bei der FGM die Spitze abgeschnitten, manchmal auch die kleinen und großen Schamlippen. Aber der größte Teil der Klitoris bleibt im Körper. Sie kann also wieder hergestellt werden, erklärt der plastische Chirurg Dr. Aidan Abdullahi. Die amerikanische Organisation Clitorate hat den Opfern die Operation kostenlos angeboten, eine Woche lang und zum ersten Mal in Kenia. Chefchirurgin Dr. Marcy Bowers: Die Operation ist nicht die Lösung für FGM, aber wir können Frauen helfen, die das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt. Sie wollen, dass wir ihnen in gewissem Sinn ihre Körper zurückgeben. Die amerikanischen Spezialisten operieren eine Patientin. Eine Gruppe kenianischer Ärzte schaut ihnen über die Schulter, um die Technik zu lernen. Die Patientin ist nur örtlich betäubt. Der Eingriff ist relativ simpel und dauert etwa 30 Minuten. Dr. Aidan Abdullahi: Bei der Operation wird ein Einschnitt in die Narbe gemacht. Ein Teil der Klitoris wird freigelegt und an der Haut festgenäht. Der Effekt ist, dass das Empfindungsvermögen wiederhergestellt wird, in 90% aller Fälle. Die Auswirkungen auf die Psyche der Patientin sind enorm. Laura konnte bisher nur mit ihrer Schwester über die Folgen der FGM sprechen, weil die dasselbe erlebt hat wie sie.
I'm never confident whenever I'm dating.
Ich bin nie selbstbewusst, wenn ich ein Date habe. Ich habe keine Schmerzen, ich denke, ich bin okay. Aber immer, wenn ich mit einem Mann zusammen bin, habe ich kein Selbstvertrauen.
Confidence in myself.
Das zu entwickeln braucht Zeit. Die 45 operierten Frauen werden über Monate von Sexualtherapeuten betreut, auch um zu lernen, einen Orgasmus zu erleben. Nach den bisherigen Erfahrungen mit solchen Operationen gelingt das etwa 60% der Patientinnen. Dr. Marcy Bowers:
It's like bringing sight to a blind person.
Das ist wie einem Blinden das Augenlicht zurückzugeben oder jemandem zu ermöglichen, zum ersten Mal etwas zu schmecken. Sinneserfahrungen, auch sexuelle Gefühle, sind grundlegend dafür, wer wir als Menschen sind.
Das war's für heute. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, dann wieder mit Beiträgen aus der Wissenschaft.